Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich hier bin. Und ich war jetzt auch schon die ganze Woche unterwegs, war jetzt in Hagen. Wir haben ein Missionstreffen gehabt mit Missionaren. Und da haben wir festgestellt, ja, was für vielfältige Aufgaben wir hier in Deutschland haben, auch als Missionare der IAM, wo ich ja auch mitarbeite in dieser Mission. Und wir haben 3 neue Missionare aufgenommen in unsere Missionsarbeit, die hier in Deutschland ihren Dienst tun und das Evangelium von dieser frohen Botschaft weitersagen. Und wir haben ja heute gehört, wie der Bruder erzählt hat, wie wichtig das ist, dass man es versteht, das Evangelium annimmt und dann ein Kind Gottes wird. Ja, ich danke auch Andreas, der mich eingeladen hat, hier eine Predigt zu halten. Und das Thema haben wir damals bei der KFG-Konferenz schon abgesprochen. Es geht um Mission. Gott will, dass wir Missionare sind, dass wir praktisch Evangelisten sind, dass wir hinausgehen und diese Botschaft der Erlösung, der Errettung, diese Freude, die Jesus uns geschenkt hat, weitersagen, anderen Menschen sagen. Und ich möchte heute über einen Text predigen aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Das sind so die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums, auch die letzten Worte unseres Herrn. Und die sind ja enorm wichtig. Es ist immer wichtig, wenn jemand so seine letzten Worte sagt. Und das ist so das Vermächtnis unseres Herrn Jesus Christus, der möchte, dass wir eben hinausgehen in die Mission. Ein Prediger, der auch so ein schönes Gemeindehaus hatte, wie ihr, hatte mal ein Schild befestigt beim Ausgang des Gemeindesaals: Wenn Sie dieses Gemeindehaus verlassen, betreten Sie Missionsfeld. Also Missionsfeld ist nicht hier, das ist draußen. Und das ist unser Auftrag, diese Botschaft hinauszutragen. Und liebe Geschwister, unsere Mission, die IAM, wo ich auch mitarbeite, wir haben uns darauf wirklich konzentriert, dass wir sagen, wir wollen Mission hier in Deutschland betreiben. Wir sind Missionare hier in Deutschland. Und wisst ihr, Deutschland ist Missionsland. Wir haben weniger Christen hier in Deutschland, wie zum Beispiel in manchen afrikanischen Ländern. Die haben 2-stellige Christenzahlen. Das gibt es manchmal 12-20% Christen. Bei uns ist, man rechnet mal in allen Denominationen, 1,8% Christen bei uns in Deutschland. Und man sagt ja so in der Missionologie, dass wenn ungefähr 5% der Bevölkerung das Christen sind, dann hört jeder das Evangelium. Weil durch die Verwandtschaftsbeziehungen und so weiter, bei 5% hört jedes Evangelium, wir sind weit entfernt. Deutschland ist Missionsland. Nur 3% unserer Bürger hier in Deutschland besuchen regelmäßig einen Gottesdienst. Und die Hälfte davon sind Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Also das ist ja hier erfreulich bei euch, sind viele junge Leute dabei. Aber das ist so die Lage bei uns in Deutschland. Dann gibt es 3-mal so viele Hellseher und Wahrsager als evangelische Pfarrer. Also das ist schlimm, auch so bei uns auf der Schwäbischen Alb, wo ich herkomme. Da gibt es ja wirklich, das ist alles durchdrungen mit Wahrsager und Hellseher. Und da ist bei uns auch diese Fastnacht, wo sie mit diesen Masken rumtanzen, mit Hexen und so weiter, da ist es ganz schlimm. Die evangelische Kirche Deutschland hat 10% ihrer Kirchengebäude verkauft. Ihr durftet davon profitieren, ja, ihr habt eins davon erworben. Das ist die Lage in Deutschland. 62% der Städte und Dörfer in unserem Land haben keine Freikirche und bibeltreue Gemeinde. Wie wichtig ist auch, dass dieses Blick weitergeht, dass auch andere Ortschaften Gemeinden brauchen. Und nur 5 von 100 Christen werden im Laufe ihres Lebens einen anderen Menschen zu Jesus führen. Nur 5% von 100. Das ist wenig. Und wir sind beauftragt, die Botschaft nach draußen zu bringen, weiterzusagen. John MacArthur sagte mal Folgendes: Ein Heide mag intellektuell eine Reihe der Fakten des Evangeliums akzeptieren, aber ohne das göttliche Wunder der Wiedergeburt, welches ihm seine blinden Augen öffnet und ihm ein neues Herz gibt, ist er dennoch nur ein theologisch informierter Gottloser und kein Christ. Ich finde diesen Satz sehr wichtig, weil der sagt aus: Du kannst viel wissen über die Bibel, über theologische Zusammenhänge, aber wenn das nicht das Herz erneuert worden ist, bist du ein Heide, bist du kein Christ. Und wir haben heute Theologieprofessoren, die die Universität abgeschlossen haben, aber die verstehen nicht, was in der Bibel ist. Die diskutieren, ob die Wunder Jesu überhaupt stattgefunden haben. Das sind keine Christen. Das ist unsere Lage, unsere Problematik. Und ich habe mal diesen Satz mir aufgeschrieben, der mal im Spiegel erschienen worden ist, in dieser Zeitschrift, da steht, Deutschland ist ein heidnisches Land mit christlichen Restbeständen. Das ist Deutschland. Und da hinein redet Jesus jetzt diesen Missionsbefehl, so nennen wir diesen Abschnitt, und den möchte ich vorlesen und einige Gedanken euch darüber weitergeben. Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Und da steht, und die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen herzu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Geht also hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem er sie lehrt, alles zu beachten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt und dann ist er in den Himmel gefahren. Mal eine Frage so. Wann ist man wirklich hundertprozentig fürs Abitur vorbereitet? Hier gibt es schon einige junge Leute hier. Oder für den Abschluss. Oder für die Fahrprüfung, ne? Wenn man Autoführerschein macht. Wann ist man hundertprozentig vorbereitet? Ich glaube, da ist man immer so ein bisschen unsicher. Schaffe ich das, alle Fragen zu beantworten? Wann ist man als Musiker so vorbereitet, dass man sagt, passiert kein Schnitzer mehr, kein Fehler mehr? Auch nicht, ja, man steht auf der Bühne, man hat zwar geübt, aber man ist doch so ein bisschen unsicher. Wann hat man genug trainiert, damit man das Spiel gewinnt oder den Wettkampf gewinnt? Oder wann ist man, hat man so viel Berufserfahrung, dass man sagen kann, in meinem Berufsleben habe ich überhaupt kein Problem mehr. Also ich bin ja vor meiner Missionstätigkeit, war ich ja auch 20 Jahre im Beruf gestanden und habe nebenher Gemeindearbeit gemacht, so wie ihr das macht oder wie Andreas das auch macht und andere Brüder hier. Wann hat man genug Berufserfahrung, auch im Beruf, sage ich mal so? Ja, ich habe mal meine Stelle gewechselt und dann musste ich wieder neu anfangen, mich hier reinzudenken in diese ganze Materie. Weil wenn du mal einen Betrieb wechselst, ist die Situation ganz anders. So seht ihr, ihr kennt das Gefühl dieser Angst, ja, dass wenn man vor einer Aufgabe steht, die man tun soll oder so wie Jesus jetzt diese Aufgabe gibt, dann sagt man ja, kann ich das überhaupt mit meiner Kraft schaffen? Bin ich überhaupt genug ausgebildet? Bin ich überhaupt da qualifiziert, jetzt das Evangelium so weiterzugeben? Ist das nicht eine Nummer zu groß für mich? Wann fühlen wir uns kompetent? Ich sage mal nie. Wenn es darum geht, die Botschaft Jesu weiterzugeben, sind wir nie kompetent, dass wir sagen, Herr Jesus, also ich weiß jetzt alles und kein Problem, ich mache das schon irgendwie. Nehmen wir mal an, ein Mann geht über Bord bei einem Schiff und du gehst raus so auf die Reling und guckst und da ist einer im Wasser drin und der ist im Ertrinken. Ja? Was machst du dann? Nun, sicherlich fängst du nicht an, die Temperatur des Wassers zu messen, um herauszurechnen, wie lange der noch in diesem kalten Wasser überleben kann. Das machst du nicht. Du wirst auch nicht mit ihm diskutieren, wie er da überhaupt reingefallen ist. Das machst du auch nicht. Sondern was machst du? Du nimmst den Rettungsring und schmeißt ihm den hin, damit er sich festhält an dem Rettungsring und ziehst ihn raus. Das ist ja das, was wir machen. Wir brauchen nicht überlegen, wie soll ich jetzt den Rettungsring vom Haken nehmen und dass wir da noch eine Schulung machen darüber, sondern wir nehmen den Ring und schmeißen dem hin, der untergeht. Und Menschen sind in das Meer der Sünde gestürzt, in diesen großen Ozean, der geistlich unsere Welt bedeckt. Hilflos treiben sie in den Wellen und gehen unter und es trennt sie kurze Zeit vor dem ewigen Tod. Und deshalb ist der Auftrag Jesu für uns, geht hinaus in diese Welt und predigt das Evangelium. Das ist unser Auftrag, liebe Geschwister. Und was soll man denn sagen den Menschen? Halt dich fest an Jesus, das ist unsere Botschaft. Deine Sünde, die bringt dich in den Tod, die bringt dich in die Hölle. Was musst du machen? An Jesus dich festhalten. Das ist der Weg. Jesus rettet. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halt dich fest an deinem Retter. Wenn Jesus sagt, lehret sie halten, dann heißt es erst, halt dich fest an Jesus. Das ist unser Auftrag. Und da, wo wir sind, soll man diese Botschaft weitergeben. Ich habe heute 4 Gedanken in diesem Text, mit denen ich so durchgehen möchte und euch das ein bisschen entfalten möchte. Ich möchte über die Beauftragten mal kurz reden, dann über den Auftraggeber, dann über den Auftrag und die Verheißung, die Jesus uns auf den Weg gegeben hat, wenn wir gehen und eben diesen Auftrag ausführen. Das erste, Vers 16 bis 17, das sind dann diese Beauftragten. Und da steht, ihr könnt es ja schön verfolgen, ihr habt ja den Text vor euch. Wer keine Bibel dabei hat, kann es da lesen. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Ich habe ja beim Eingang, habe ich erzählt, wir haben 3 neue Missionare bei uns angestellt in unserer Mission. Und was brauchen heute Menschen, die Missionare werden wollen? Wenn man mal so in eine Missionsgesellschaft mal geht, ja, dann brauchen sie eine Berufsausbildung, dann brauchen sie eine Bibelschulausbildung, das sind schon mal 6 oder 7 Jahre. Dann brauchen sie Praktikum, dann brauchen sie Kandidatenzeit, brauchen sie Tropentauglichkeit, wenn sie vielleicht irgendwo in den brasilianischen Urwald gehen oder so. Dann brauchen sie verschiedene Impfungen. Ja, ich habe mir so überlegt, hätte Jesus überhaupt die 12 aussenden können da? Die wären wahrscheinlich gar nicht tauglich gewesen, ja, die auszusenden. Aber das ist heute so, was man alles braucht, um Missionar zu werden. Aber Jesus schickt seine Jünger hinaus. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, was waren das denn alles so für Kandidaten, die Jesus so rausgeschickt hatte? Das waren keine Elite-Missionare, die top ausgebildet waren. Na gut, die waren 3 Jahre mit Jesus zusammen. Hätte ich mir auch gewünscht, ehrlich gesagt, ja, so eine Zeit mit Jesus, 3 Jahre zusammen, wäre toll. Aber da war zum Beispiel Petrus, das war so ein bisschen ein Angeber gewesen. Ja. Der hat immer den Mund ein bisschen zu voll genommen. Und dann hat er gemerkt, da hat er sich übernommen. Da war zum Beispiel Johannes und Jakobus, die waren so ein bisschen impulsiv. Die hätten sogar Feuer vom Himmel erbeten, ein ganzes Dorf zu vernichten. Da war der Judas, der hat ein bisschen tief in die Kasse gelangt und hat ein bisschen Geld abgezweigt. Ja, und so sehen wir, was das für Jünger waren, die da jetzt standen. Ja, der Judas war ja nicht dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch das Miteinander nicht so locker war, ja, das waren verschiedene Charaktere. Schaut mal euch als Gemeinde an oder unsere Gemeinde, wo ich herkomme, was da alles für verschiedene Leute sind. Bei uns gibt es Chinesen, bei uns gibt es Afrikaner, ja, aus Ungarn, Russland, verschiedene Leute in der Gemeinde und das muss ja irgendwie zusammenpassen, ja. Da gibt es gewisse auch Defizite und da gibt es auch Unterschiede. Und dann lesen wir auch noch etwas, was mich stutzt in diesem Text hier, wenn ihr seht, da steht dieser Satz: Einige aber zweifelten. Jetzt haben diese Jünger 3 Jahre mit Jesus gelebt, sind mit ihm durch dick und dünn gegangen sozusagen. Und dann stehen sie auf dem Berg, wo Jesus in den Himmel fährt, auf dem Ölberg, und zweifeln noch. Das waren nicht solche, die gesagt haben, wir sind top ausgebildet, ja, jetzt geht's los. Nein, das war nicht so. Und Jesus hat auch nicht gesagt, also wir müssen da noch so ein bisschen Crashkurs machen in Mission, wir müssen euch noch ein bisschen da ausbilden, wir brauchen noch so einen kleinen Jüngerschaftskurs, bis er losgeht, wir müssen noch ein Trainingslager aufmachen, ich verschiebe noch meine Abreise für ein paar Wochen, ich bilde euch noch ein bisschen aus und dann geht er los. Was macht Jesus? Er schickt sie einfach los und sagt, geht. So ist Weltmission und so ist eigentlich Evangelisation und Mission. Jesus wartet nicht, bis du super ausgebildet bist. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn er dich erlöst hat und dein Herz für ihn brennt, dann schickt er dich los und sagt, geh, sag diese Botschaft weiter. In der Bibel findet sich keiner, der auf den Ruf Gottes gesagt hätte, ach Herr, endlich hast du mein Potenzial entdeckt. Endlich kannst du mich losschicken und ich bin überzeugt, ich schaffe das, das ist kein Problem. Sondern die meisten haben gesagt, ich kann das nicht. Die meisten haben gesagt, wie soll ich das überhaupt machen? Mose zum Beispiel, da hat Mose gesagt, nein Herr, ich bin nicht der Richtige, ich kann nicht so gut Schwätzer, ich bin Schwabe, ich kann nur Schwäbisch und Hochdeutsch schaffe ich nicht. Mose gesagt. Gideon, was hat er gesagt? Ich bin nicht der Richtige, meine Familienherkunft, ja, ich bin ja ein Stiefsohn, ja, also ich habe keinen guten Ruf, mein Hintergrund ist nicht so gut für diesen Führungsjob. Nein, Gott schickt die Gideon. Oder Jeremia, er sagt, Herr, ich bin noch zu jung. Ach, das ist ja junge Brüder hier sitzen, ja. Man sagt ja immer, ich bin noch zu jung, um Gott zu dienen. Nein, du bist nicht zu jung. Und Gott schickt dich auch und sagt, geh. Oder Jesaja, er sagt, ich pack's nicht, ich habe schon so viel Falsches geredet, Herr, reinige meine Lippen. Oder Esther sagt, das ist doch Selbstmord, was ich da machen soll, in die Mission gehen, ich in die Mission, ja. Ja, da muss ich ja alles aufgeben und vielleicht verliere ich mein Leben. Ja, Esther sagt, du kannst das nicht von mir verlangen. Oder Saul, der hat sich versteckt, als der Verantwortung übernehmen sollte. Seht ihr, liebe Geschwister, da sehen wir, das sind Menschen wie du und ich, da finde ich mich selber auch. Und wenn es darum geht, die Botschaft weiterzusagen, in die Mission zu gehen, Evangelisation zu üben, da ist keiner von uns, der ruft, ja, ich bin der, Herr Jesus, schicke mich. Nein. Aber Gott achtet nicht auf diese Ausreden. Alle sind sie gegangen. Mose ist gegangen, Elia ist gegangen, Jesaja ist gegangen, Esther hat es getan. Und so ist es auch bei dir. Es zählt kein Einwand. Es zählt zu wenig begabt, es zählt nicht schlechte Familie, es zählt nicht unbedeutete oder undeutliche Aussprache. Oder es zählt auch nicht, ich schaffe das nicht. Gott schickt dich hinaus und sagt, geh, sage die Botschaft weiter. Gottes erste Wahl sind unvollkommene Menschen, das bist du und ich. Und er schickt uns los. Und er sagt, geht und verkündigt das Evangelium. Und wir dürfen dabei sein. Das ist etwas Herrliches, das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen uns einbringen. Wir dürfen die Botschaft Jesu weitersagen. Wir dürfen hier in der Gemeinde mitarbeiten. Liebe Geschwister, das ist ein Vorrecht. Das ist nicht etwas, was man so halt macht. Das ist ein Vorrecht. Und ich möchte einfach dir zurufen, mach das, geh, lass dich von Jesus senden. Sag nicht, ich habe zu wenig Kraft, ich habe zu viel Arbeit, ich habe zu wenig Begabung, ich habe zu wenig Erfahrung, ich bin zu alt. Sag das nicht. Gott möchte dich schicken. Sag auch nicht, ich habe zu viel Schulden, ich muss noch mein Haus aufbauen und das und jenes. Lass dich von Gott gebrauchen. Er schickt dich in diese Welt mit dieser wunderbaren Botschaft. Und was lernen wir hier von Jesus? Er vertraut seinen Leuten. Er schickt den Petrus los. So, jetzt würde man sagen, Petrus würde ich nicht nehmen als Missionar. Der ist immer so impulsiv, den nehme ich nicht. Aber Petrus steht dann da in Apostelgeschichte und predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Gott hat ihn gebraucht. Der Heilige Geist hat in sein Leben gewirkt. Er hat auch den Jakobus und Johannes gebraucht. Er hat sogar solche gebraucht, und das wundert mich, liebe Geschwister, weil nämlich Bartholomäus und Thaddäus, die stehen nur in der Aufzählung der Jünger, von denen wird nichts gesagt in der Bibel. So unbedeutende gebraucht er auch. Die stehen auch da. Und das ist sein Projekt Weltmission. Also der Hinweis auf mangelnde Begabung, Befähigung, Qualifikation zieht nicht, lieben Geschwister. Gott will dich so, wie du bist, und er schickt dich und sagt, sage weiter diese gute Botschaft. Und wisst ihr, Mission ist nicht nur lokal hier in Overath, sondern die ist global in der ganzen Welt. Gott ruft uns in die ganze Welt. Manche von uns ruft da in der äußeren Mission, vielleicht nach Papua-Neuguinea oder in den afrikanischen oder brasilianischen Urwald. Aber manche stellt ihr hier in Overath hin oder Rösrath oder wo ihr hinkommt, in Köln, da wo ihr arbeitet, in eure Familien, und da will er durch euch die Botschaft des Evangeliums an die Menschen weiterbringen. Das sind die Beauftragten. Jetzt gehen wir mal zum Auftraggeber, das ist mein zweiter Gedanke, Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also wer ist nochmal der Auftraggeber? Wer sagt das? Das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Schöpfer des Universums und unserer Erde. Er ist dein persönlicher Schöpfer, er ist dein Herr. Er ist der König aller Könige und alle Mächte dieser Welt sind ihm unterlegen. So, und wenn er das sagt, können wir dann sagen, Herr Jesus, weißt du, ich muss noch ein bisschen überlegen, ob ich das mache oder nicht. Geht nicht. Weil wenn er der Herr ist, dann ist das erstens mal, da muss ich gehorchen. Wenn ich ein Christ bin, ein Kind Gottes bin, wenn Jesus in meinem Herzen regiert, dann ist das der Auftrag, den er mir gegeben hat. So, aber noch etwas ist hier wichtig. Wenn das Jesus sagt, dann steht die Autorität Gottes hinter dem Auftrag. Dann gehe ich nicht nur, weil ich jetzt halt gehe, sondern da steht Gott hinter mir. Ich rede im Auftrag Gottes. Das ist eine ganz andere Situation. Ihr müsst euch die mal so ein bisschen vorstellen. Also ich denke so an die Apostel in der Apostelgeschichte 5, als man ihnen verbietet, über Jesus zu reden. Was sagen sie dann? Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wisst ihr, liebe Geschwister, und wir sind oft so angepasst schon heute in unserer Gesellschaft, ja, ich würde mal sagen, so politisch korrekt, ja, dürfen wir noch überhaupt das sagen, dass der Mohammed einfach ein falscher Prophet ist und dass der Allah ein Götze ist, dürfen wir das überhaupt noch sagen? Diese Frau, die zum Beispiel im Iran oder so zum Tode verurteilt ist oder in Pakistan, die hat ja das gesagt. Die hat ja wirklich gesagt, was die Wahrheit ist. Die hat gesagt, dass es falsch ist. Wir haben heute Angst zu sagen, was Sünde ist. Wir haben heute Angst zu sagen, dass Menschen, die Jesus ablehnen, in die Hölle kommen. Das ist politische Korrektheit. Man redet heute nicht darüber. Liebe Geschwister, wir haben einen Auftraggeber, das ist Gott. Und man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und dieser Auftrag kann von keinem Menschen aufgehoben werden. Keiner kann uns sagen, du darfst nicht von Jesus reden. Und wir sollten mehr von Jesus reden, nicht von Gott. Wisst ihr, liebe Geschwister, von Jesus reden, das gibt immer eine Explosion. Ich habe mal was erlebt. Ich stand auf dem Bahnhof, hatte auch eine Bibelwoche und war so müde und wollte einfach nicht mehr reden. Ich habe nur meinen Zug gewartet, wollte mich reinsetzen, schlafen und heimfahren. War froh auch, dass ich nicht mit dem Auto unterwegs war. Und da stellt sich neben mich eine Frau hin auf dem Bahnsteig und quatscht mich an. Ja? Und ich habe mir gedacht, oh, ich will jetzt gar nicht diskutieren. Die fragte, wo ich herkomme. Ich sage, aus Baden-Württemberg. Und oh ja, das kenne ich und so. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich Folgendes, jetzt rede ich über Jesus, dann habe ich sie los. Und ich fange über Jesus an zu reden und die ist neugierig und da stellen sich noch zwei oder drei dazu und sie haben sich dann mit mir zusammen ins Zugabteil reingesetzt und ich hatte eine Bibelstunde im Zug. Da war ich aber fit, ich war wieder 100%. Ja, also das ist unser Auftrag, liebe Geschwister, reden von Jesus im Auftrag vom Herrn. Das dritte, der Auftrag. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufet auf den Namen des Herrn, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie haltet Lehren alles, was ich euch befohlen habe. Jünger machen, das ist unser Auftrag. Ja? Geht hin, macht Jünger, alle Völker. Es kann natürlich ein bisschen belastend sein. Also viele Missionsgesellschaften haben aus ihren Statuten schon mal rausgenommen, diesen Namen Evangelisation. Also KEB zum Beispiel, Kinder-Evangelisationsbewegung, die haben es so verändert, Kinder entdecken Bibel. Viele Missionsgesellschaften nehmen zum Beispiel Mission raus und machen dann schon ein anderes Wort draus, weil man ja in unserer Gesellschaft sagt, man darf ja dem anderen nicht etwas aufzwingen. Ja. Man soll ja schon von Gott reden, da tut man niemandem weh. Jesus, da wird schon ein bisschen schwieriger, ja. Aber man soll dieses Wort Evangelisation und Mission schon mal so aus unserem Vokabular streichen. Hilfe bloß nicht missionieren. Dabei ist es völlig absurd, so ein Gedanke. Weil jeder missioniert irgendwo. Einer entdeckt irgendwelche Naturpillen, ja, die ihm geholfen haben bei der Verdauung oder so. Und dann versucht er sofort dem anderen zu sagen, oh, das hat mir geholfen, da dieses Pulver musst du nehmen und essen. Oder der eine entdeckt und sagt, der ist begeistert vom Fußballverein von Bayern München oder von Dortmund. Und der versucht auch den anderen das aufzudrängen und sagen, da bin ich von begeistert. Oder einer hat eine Versicherung entdeckt, die ist super. Wir missionieren ja alle, wenn wir das so mal sehen, dass wir unsere Überzeugungen anderen nahe bringen. Warum sollen wir nicht von Jesus reden? Was soll man nicht von Gott reden, von Mission reden? Aber hier steht ja viel mehr auf dem Spiel als gepflegte Haut, Altersvorsorge. Hier geht es ja um Leben und Tod. Und deshalb sollen wir missionieren, deshalb sollen wir evangelisieren und die Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus weitersagen. Es ist doch klar, dass wenn ich erlebt habe, wie Jesus mir Frieden geschenkt hat, wie er mir die Schuld weggenommen hat, dass ich weiß, meine Sünde ist vergeben, dass ich weiß, ich gehe nicht in die Hölle, ich darf zu meinem Herrn Jesus gehen. Wenn ich weiß, ich habe ewiges Leben, liebe Geschwister, da bin ich ja davon so begeistert, dass ich das weitersage. Dass ich sage, schau mal, Jesus hat mein Leben so verändert. Das solltest du auch haben. Und liebe Geschwister, wir haben in der Bibel sogar einen Bibelvers, der uns alle herausfordert, hier kann sich keiner verstecken. Das ist jeder jetzt hier gefragt, hier im Raum. Das steht in 1. Petrus 3, Vers 15 und da steht, und ihr seid allezeit bereit zur Verantwortung und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über eure Hoffnung, die in euch ist. Du kannst dich keiner verstecken. Wenn du Christ bist, musst du jederzeit bereit sein. Und wenn dich jemand aufweckt nachts um 3 Uhr, muss das Evangelium sagen. Und das Kürzeste, das Evangelium zusammengefasst, ist ja 1. Korinther 15, da steht, und Jesus Christus, der ist gestorben, begraben, und auferstanden. Das ist das Evangelium. Er ist der Herr. Und er vergibt uns unsere Schuld. So, lassen wir uns mal den Auftrag näher anschauen, seine Reichweite. Geht also hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, bis ans Ende der Erde. Das ist unser Auftrag, ja. Und unser Auftrag ist nicht, ein schönes Schild zu befestigen. Ihr habt einen schönen Turm, da könnt ihr von drei Seiten sogar, glaube ich, ein Schild befestigen. Ja? Kommt alle hierher, hier wird das Evangelium gepredigt und dann setzt ihr euch hier hin und wartet, bis sie kommen. Die kommen nicht. Das haben wir auch schon oft gemacht. Ja? Wir verteilen Zettel, da kommen vielleicht ein paar. Wir machen große Plakate, wir haben bei uns in der Stadt auch Aushänge, die wir bepflastern mit Bibelversen und Einladungen. Die Leute kommen nicht. Und was sagt die Bibel? Warten, bis sie kommen. In der Bibel steht, geht hin und holt sie ab und bringt sie. Das ist der Weg. Deshalb, wenn wir hier rausgehen, beginnt die Mission. Ja, da soll man die Leute hier reinbringen. Und sollen hier, dass sie hier das Evangelium hören. Geht also hin, das ist der Auftrag. Und wo sollst du hingehen? Nur zuerst gehst du in deine Verwandtschaft. Ich zum Beispiel habe noch einen Bruder, der Jesus nicht kennt. Das ist mein Auftrag, ne? Und dann versuche ich, das Evangelium zu sagen. Und mir hat er schon mal gesagt, Sickert, du redest nicht mehr über diese Dinge. Ich verbiete es dir, hat er mir sogar gesagt. Aber mein Sohn, ja, sein Neffe, den hört er und der sagt ihm das Evangelium. Und ich sage, super, ja, das Evangelium geht weiter. Unser Auftrag ist unsere Familie, die Geschwister, die Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, da, die Nachbarn, die Arbeitskollegen. Da ist das so ein breites Feld, das wir haben. Ich war mal in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe, hatte ich mal immer die Bibel gelesen, so unterm Baum in meinem Vesperzeit. Und da kamen immer Leute und setzten sich hin und fragten mir, was ich da lese. Und das habe ich immer erzählt. Zum Schluss hatte ich in meiner Firma einen Gebetskreis gehabt. Ja, in meinem Büro kamen sie dann alle in der Vesperpause zusammen. Wir haben gebetet für die Firma, für ihre Probleme. Manche waren gar nicht gläubig. Die kamen und haben gesagt, ja, meine Frau hat das und das Problem, ja, eine Fehlgeburt. Kannst du mal für uns beten? Wir haben gebetet in unserer Firma. Also, du kannst was machen. Sei mutig. Das ist Evangelisation, das ist Mission. Das Ziel weiterhin geht also hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ich war heute so, vergangene Nacht oder Abend war ich in einer Familie mit drei kleinen Kindern, das war so nett, habe ich mal wieder so in meinen Gedanken wieder zurückgeschaltet, ja, wie das mal war, als bei uns die Kinder klein waren, wie sie geboren sind. Und das ist ja richtig super, wenn so ein kleines Kind zur Welt kommt, ja. Da denkt man, naja, jetzt ist es endlich geschafft, jetzt ist es da, die ganze Tortur ist vorbei oder so. Jetzt ist es erledigt, das Kind ist da. Aber ist es erledigt? Da fängt es erst richtig an, ne? Da geht es richtig Theater los, ja, so in der Familie. Wir hatten Zwillinge gehabt, ja. Nichts mit geschafft, ja. Wir waren sowas von geschafft. Es war ganz schön hart. Aber so ist es auch. Menschen zum Glauben führen ist eigentlich nur 50%. Aber einen Menschen zum Jünger machen, der weitere zum Jünger macht, das ist unser Auftrag. Der Auftrag ist, nicht nur Leute zum Glauben zu führen, das ist super und ich freue mich, Peter, dass du zum Glauben gekommen bist. Aber schön wäre es, wenn du andere zum Glauben führst, dann bist du ein Jünger. Das ist das Ziel eigentlich, was Jesus hier sagt. Jünger machen ist das Ziel. Und deshalb, mit der Geburt ist es nicht zu Ende, da fängt es erst richtig an. Und drittens die Durchführung, Verse 19 bis 20. Geht also hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem er sie tauft auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem er sie lehrt, alles zu beachten, was ich euch befohlen habe. Das sind so diese Ausführungsbestimmungen hier. Wir sollen sie taufen. Ach, was bei uns in Deutschland Probleme die Leute haben mit der Taufe. Das ist der Wahnsinn. Manche sind schon 5, 6 Jahre gläubig und lassen sich dann erst taufen. Das ist eigentlich nicht biblisch, ne? Wenn man zum Glauben kommt, muss man sich gleich taufen lassen. Also wenn ich Evangelisation machen würde, würde ich immer noch so einen kleinen Tankwagen an mein Auto hängen, dass ich gleich genug Wasser habe, gleich zu taufen, ja, wenn Leute zum Glauben finden. Normalerweise folgt die Taufe für einen Jünger, nachdem er zum Glauben findet. Ja. Und dann kommt eben Lehre, Jüngerschaftskurse. Ach, da habe ich gehört, das läuft bei euch hier ganz gut, dass ihr viele Jüngerschaftskurse habt. Das haben wir jetzt gerade auch bei uns in der Gemeinde, da freue ich mich. Aber das ist ein Teil eben des Missionsbefehls, was Jesus hier sagt. Also gehen, Menschen mit der Botschaft erreichen, dann sie taufen und sie lehren. Und gehen, indem man die Botschaft proklamiert. Als ich diese Predigt geschrieben habe, gab es bei uns in Deutschland diese Mondfinsternis. Wahrscheinlich habt ihr das mitgekriegt, ja? Da war so eine Mondfinsternis. Und das hat man in allen Kanälen, auch in ZDF und ARD, gesagt, da ist jetzt heute Abend eine Mondfinsternis, ich muss rausgehen und diese Mondfinsternis mal anschauen. Ich bin rausgegangen, ich habe den Mond erstmal gar nicht gefunden, weil der so klein war, ja. Aber die haben das so propagandiert, dass da alle Leute rausgegangen sind, wo ist da überhaupt dieser Mond? Wenn die das nicht im Fernsehen gesagt hätten, wäre keiner rausgegangen. Das hätten vielleicht so ein paar auserwählte Sternforscher oder so gemerkt, dass da eine Mondfinsternis war und dass er rot war, aber die anderen Leute hätten es nicht gemerkt. Und liebe Geschwister, so ist es auch mit der Botschaft des Evangeliums. Wenn wir das nur hier erzählen, dann hören es die Leute draußen nicht. Wir müssen es proklamieren. Ich sage auch immer unseren Geschwistern, wenn du gut schreiben kannst, dass du in der Zeitung auch mal einen Artikel setzt, mach das, proklamier die Botschaft. Bei uns können Leute gut schreiben und die setzen auch ab und zu mal in die Lokalzeitung so einen kleinen Artikel rein. Oder du kannst gut predigen oder irgendwelche Konzerte machen oder irgendwelche Events machen, dass du das Evangelium nach draußen bringst. Wir müssen es kommunizieren, sonst wissen es die Leute nicht. Und das ist unser Auftrag. Und dann lehren und dann eben multiplikatorisch sein, also Jünger machen Jünger. Das ist der Weg, den Gott uns hier zeigt. Und er zeigt uns, wie das geht. Und dann habe ich noch so ein paar Gedanken, die ich dranhängen möchte. Wenn wir missionieren oder evangelisieren und Menschen erreichen, und wenn das so läuft in unserer Gemeinde, ist Mission eigentlich noch nicht zu Ende. Weil Gottes Ziel für Mission ist weltweit. Und die endet nicht bei unserer Gemeinde hier. Wir haben oft so ein Scheuklappen, ja, dass wir nur unsere Gemeinde sehen, aber wir sehen die weltweite Situation nicht. Und deshalb gibt es auch Mission, Außenmission. Und ich denke, wenn ich, sagen wir mal, meinen Dienst hier tue, aber da habe ich noch den Auftrag für die Außenmission. Und viele Leute sagen, naja, die Außenmission ist der Auftrag der Missionsgesellschaften, geht mich als Gemeinde nichts an. Nein, der Auftrag der Außenmission ist auch der Auftrag der Gemeinde. Das ist eigentlich die biblische Variante. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sich überlegt, wo unterstütze ich Missionare auch außerhalb Deutschlands? Wo unterstütze ich Missionsgesellschaften? Also da endet nicht mein Auftrag, sondern der geht auch in der finanziellen Unterstützung weiter, dass ich Missionare unterstütze. Wir haben bei uns in der Gemeinde 3 Missionare, die wir unterstützen, sogar 4. Und wir überlegen auch, wie wir weitere Missionare unterstützen können, wie es geht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Auftrag auch für die Gemeinde, die Außenmission nicht aus dem Blick zu verlieren. Die eigene Evangelisation und die Außenmission. Und das Dritte, was ich noch für wichtig finde, ist Gebet. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich will auch euch nicht ein bisschen zu nahe treten und fragen, betet ihr für Missionare oder so? Das wäre ein bisschen konkret, ja. Aber ich denke, ich erlebe in vielen Gemeinden, dass man Missionare gar nicht erwähnt im Gebet. Man sagt, ja, die machen ihren Dienst und dann ist gut. Aber wichtig ist, dass man vielleicht auch Gebetszeiten einrichtet, wo man auch für die Außenmission betet. Dass man für Missionare, die im Ausland sind, betet. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr bei uns in der Gemeinde jeden Monat eine Stunde gehabt, Gebet für Mission. Und dann hat entweder habe ich das oder jemand anders hat Material gesammelt über die Missionare, die bei uns sind, andere Missionare, und wir haben für Mission gebetet. Und ich vergleiche die Missionsarbeit immer mit einem großen Baum. Diese Äste, die auslagern und das sind die Missionare, und die Wurzel für dieses sind die Gemeinden, die beten. Und die Frucht schenkt dann Gott. Das ist unser Auftrag. Also wir sollten auch für die Außenmission beten. Gebet für Missionare ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern Vorrecht, liebe Geschwister, weil wir dann auch in der weltweiten Mission als Gemeinden beteiligt sind. Wir sind dabei. Wir sind dabei, wenn wir beten für jemanden in Tansania oder in Bulgarien oder in der Türkei. Wir beten da und Gott schenkt Frucht und wir sind dann dabei. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Missionar in Übersee, der unterwegs war von seiner Missionsstation in eine Stadt. Der musste recht weit mit dem Auto fahren und musste aber auch wegen der Länge der Fahrt irgendwo im Freien übernachten. Und er fuhr in die Stadt, kaufte Medikamente und verschiedene Sachen ein, wurde dann auch beobachtet von so einigen Einheimischen. Sie sahen, er reist alleine und das ist dann überhaupt immer gefährlich. Und er fuhr dann zurück, fuhr in seinen Ort, wo er übernachtet hat und schlug sein Zelt auf und schlief, ganz ruhig. Und die einige also Räuber sind dann hinterhergefahren, haben gedacht, den überwältigen wir, töten wir und nehmen ihm alles weg. Und ja, ist nichts passiert. Der Missionar ist wieder nach Hause gekommen, nach einigen Monaten ist wieder zurück in die Stadt gefahren und dann kommt ein Mann auf ihn zu und fragt ihn, du warst doch dann und dann mal in unserer Stadt und bist alleine wieder zurückgefahren. Da sagt er, ja. Ja, und da sind einige von uns, sind dir hinterhergefahren, wollen dich überfallen, aber du hast 26 Soldaten um dich herum gehabt, die dich bewacht haben. Mit der vollen Mantur, Maschinenpistolen, die haben dich bewacht. Er sagt, ich hatte keine Soldaten dabei, ich war ganz alleine. Und als er dann in den USA war und diese Geschichte erzählt hatte, stand ein Mann auf und sagte, wann war das genau? Und als in Afrika ja Nacht war, war es in Amerika Tag. Und dann hat er gesagt, an diesem Tag wollte ich Golf spielen und war gerade unterwegs zum Golfspielen, legte die Schläger in das Auto und dann kam mir so der Gedanke, ich muss für diesen Missionar unbedingt beten. Der Gedanke war so stark, dass er noch andere Brüder angerufen hat in der Gemeinde und die haben für ihn gebetet. Und als der Missionar das Zeugnis gab, hat er gebeten, und da steht mal alle auf, die ihr damals gebetet habt für diesen Missionar. Und das waren genau 26. Das waren diese Soldaten, die da standen, ja, und haben den Missionar bewacht. Liebe Geschwister, deshalb ist Mission, Gebet, Evangelisation, Gebet so wichtig. Lasst uns auch beten für die Mission. Jetzt möchte ich noch ein Viertes hinzufügen, und damit komme ich auch zum Schluss. Die Verheißung, die Jesus hier gibt in Vers 20. Und da steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Was für eine Verheißung. Interessant, ja? Wir zitieren diese Verheißung oft aus dem Zusammenhang gerissen. Wir sagen, Jesus ist immer bei uns und das ist ja super. Und finde ich, es ist super. Er ist wirklich immer bei uns. Er geht durch alle Tiefen und Höhen unseres Lebens. Wenn du Jesus hast, was ist das für ein Gewinn, für ein Reichtum? Aber der Zusammenhang ist, dass da Jesus bei uns ist, bis ans Ende der Weltzeiten, wenn wir auch im Auftrag stehen. Wenn wir auch in diesem Auftrag stehen, den er gegeben hat. Das ist ja der Zusammenhang. Wir dürfen es nicht immer auseinanderreißen. Verheißung gilt allen von uns, die in erster Linie auch bereit sind, sich von ihm führen zu lassen, senden zu lassen, wo er will. Die bereit sind, auch in die Missionsarbeit zu gehen. Jemand hat mal Folgendes gesagt, du musst die Erlaubnis Gottes haben, in Deutschland zu bleiben, wenn du Christ bist, um nicht als Missionar rauszugehen. Ne? Also ich denke, Gott führt jeden persönlich, ja. Aber du musst bereit sein, dass Gott dich senden kann. Du musst bereit sein, dass er dir mal so einen Impuls gibt. Geh mal zum Nachbar, sag ihm mal von Jesus. Oder geh mal zu deiner Freundin. Du kennst dich jetzt so lange mit ihr, sag ihr was von Jesus. Ja, dann bist du ein Missionar. Dann bist du eben der, der sich von Gott leiten lässt. Und auch sein Geld zu geben für Mission. Ja, nicht alles nur für sich zu behalten. Ich weiß noch, ein Prediger hat mal gesagt, er versucht, alles nur das zu behalten, was er wirklich braucht an Geld. Alles andere gibt er in die Mission. Und er will viel arbeiten, dass er viel verdient, damit er mehr geben kann. Und wir denken, wir müssen viel arbeiten, damit wir viel verdienen, damit wir mehr haben. Und das ist das Gegenteil. Wir müssen lernen, hier anders zu denken und eben die Mission zu unterstützen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte euch bitten, dass ihr so einen Moment nachdenkt, dass diese Predigt nicht einfach so verhallt. Es ist ja ein bekannter Text eigentlich, das haben wir schon tausendmal gelesen. Da wissen wir schon vieles. Aber Wissen ist eben noch nicht getan. Wissen ist noch nicht, dass es ins Leben gekommen ist. Und das ist mein Wunsch, dass dich diese Predigt bewegt. Dass du nicht aufstehst, nach Hause gehst und sagst, naja, hat er mal wieder einen Text gepredigt, den kenne ich schon alles. Nein, dass es dich in Bewegung bringt. Dass du die Botschaft Jesu, die frohe Botschaft, das Beste, was es überhaupt gibt, weiterträgst, dass du auch ein Jünger Jesu wirst. Ich möchte, dass du mal Folgendes überlegst, ganz still so in dich hineinhorchst. An welcher Stelle sage ich bisher Nein oder noch nicht, wenn es immer um x Gründe geht, um die Botschaft nicht weiterzusagen? Wo hängst du gerade? Sag das Gott, da hänge ich, den Punkt. Und dann meine zweite Frage. An welcher Stelle, an der ich bis heute Nein gesagt habe, will ich jetzt Ja sagen? Wo will ich sagen, ja, Jesus, das will ich, da will ich mich jetzt bewegen. Das will ich jetzt tun. Du musst nicht viel machen, du musst einen Schritt tun in die richtige Richtung, das ist schon mal gut. Du sagst, Herr Jesus, ja, ich will da, ich will zu dem hingehen, da kneife ich immer wieder. Ich will ihm die Botschaft von Jesus sagen. Ich will ihm sagen, dass er ihn retten will. Überleg, wo du gehorchen, dienen, beten, opfern, segnen, Kontakt aufnehmen, vergeben, zurückgeben, mutig spenden, den Glauben bezeugen, mitarbeiten, vertrauen willst. Wag diesen Schritt, tu diesen Schritt. Ich stelle mir vor, dass wir eine Gemeinde sind, in der das, was wir gerade beachtet haben, ganz natürlich geschickt und gelebt wird. Wir kommen hier zusammen, um Gott anzubeten. Ich finde es so schön, wie ihr die Lieder gespielt habt und gesungen habt, also das ist eine Freude. Wir kommen zusammen, wir loben Gott und wir gehen raus, um die Botschaft weiterzugeben. Das ist der Auftrag. Hier loben wir Gott, danken ihm und da gehen wir raus, um die Botschaft weiterzugeben. Ich stelle mir vor, dass die Gemeinde wie so ein Fischernetz ist, dass wir ein Netz von Beziehungen, das gepflegt wird, ein geistliches Netz, ein Beziehungsgeflecht hinter den Kulissen unter der Woche, in 1:1 Kontakten, in Kleingruppen, in der Gemeinde. Ein Netz, das nicht einengt, sondern trägt, Halt gibt, herausfordert, Menschen gewinnt und zum Wachstum im Glauben verhilft und das Wachstum im Glauben fördert. Das wünsche ich mir, dass eine Gemeinde so etwas ist. Das wünsche ich besonders für euch. Das wünsche ich auch für uns, dass dieser Auftrag Jesu ausgeführt wird. Und dass, wenn er kommt, wir mit viel Frucht nach Hause gehen, in den Himmel gehen. Mit vielen Menschen, die auch den Herrn lieb haben und auch ihm dienen. Der Herr segne uns. Amen.